Macher und Denker, der PLM-Podcast. Mit Lars und Christoph.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macher und Denker. Ich bin der Lars.
Und ich bin der Weihnachtsmann.
Genau, wir machen heute einen Jahresrückblick, denn das Jahr neigt sich dem Ende. Wir sind alle kurz vor Weihnachten. Ich glaube, hoffentlich nicht alle so im Weihnachtsstress. Und da haben wir uns Folgendes überlegt. Wir werden mal das Jahr so ein bisschen rekapitulieren, wie man so schön sagt.
Ja.
Und ein bisschen proaktiv in die ganze Geschichte reingehen. Der eine oder andere werden auf die eine oder andere Folge, die wir hatten, 14 waren es an der Zahl, so ein bisschen eingehen, werden Ausblicke machen auf das neue Jahr. Und ja, jetzt begrüßen wir euch. Christoph, wie geht's?
Ach, mir geht's gut. Ich bin im Lebkuchenkoma.
Okay.
Wir hatten ja Weihnachtsfeier und so. Und wir waren immer im Escape Room übrigens, für die werten Zuhörer und Zuhörerinnen. Da bin ich in ein Gefängnis eingeschlossen und muss logische Rätsel lösen. Das war hochspannend. Und ich hatte zwei Damen mit meinem Team, die sich immer dadurch auszeichnen, dass sie doch sehr laut sind. Also zumindest, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wir hatten 60 Minuten, glaube ich, ne? Und wir sind nicht rausgekommen. Nein, wir sind einfach nicht rausgekommen. So ist das im Leben. Das sonst ist nicht viel passiert. Ja. Außer, dass wir so ein bisschen jetzt noch alle vor also Ende des Jahres noch alles vom Tisch haben wollen, so nach dem Motto, wie die Unternehmen ja auch, alles muss noch runter, weil viele ja zwischen Weihnachten ja doch zumachen, halt ist eine komplette Woche, die man natürlich jetzt nutzen kann zwischen den Jahren. Ist genau wie oben und unten, ist auch blöd, zwischen den Jahren. Was heißt das? Das ist Silvester auf Neujahr eine Sekunde, das ist zwischen den Jahren. Aber vom Grundsatz her, diese Woche, es läuft. Wie sagt man im Rheinland? Es geht wie es geht.
Genau, und deshalb wird es heute auch keine großen Kategorien geben, sondern Nein. Wir werden nochmal auf das ein oder andere, wie gesagt, aus den unterschiedlichen Podcasts drauf eingehen. Wir hatten ja als letztes das Thema Kritikfähigkeit den Podcast zum Thema Kritik. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil da haben wir auch ein paar Anmerkungen gekriegt. Und jetzt einfach mal an den Toningenieur ein bisschen Weihnachtsmusik und dann geht's los. Christoph, erzähl mal, was war denn aus deiner Sicht eigentlich 2021? Ja, was war wichtig, was war interessant, was war neu? Was war etwas, wo du sagtest, das war toll, das war eine Veränderung, die war gut? Oder war alles nur Pandemie-Scheiße?
Ja, ich glaube, das war viel Pandemie. Ist vor allen Dingen jetzt eins passiert, Dauerkrisenmodus. Das kennen wir ja nicht so gut. Und dieser Dauerkrisenmodus, seit 2 Jahren jetzt mit Corona zu arbeiten, ist natürlich auch so. Ich will es mal anders formulieren, es ist eine interessante Zeit, weil die Zeit davor war ja für uns normal und ich habe jetzt den Eindruck, dass Corona auch normal wird auf einmal und wir erleben, tagtäglich mit Maske rumzurennen, alle 2 Tage bei uns zum Test zu gehen, uns selber zu schützen vor anderen und andere bitte uns auch vor uns schützen. Da gibt's so Gegenbewegungen mittlerweile. Da müssten wir mal eine neue Folge machen über Hedonismus, der gerade sehr stark kommt. Und sonst, ich persönlich habe das den Sommer sehr ruhig empfunden. Und aber jetzt so den Herbst, aus irgendwelchen Gründen, zieht der Arbeitsmarkt an.
Mhm. Das haben wir schon länger. Beobachtet,
etwas angezogen und die Aufgaben, die ich so am Tag mit den Kunden bewerkstelligen, haben sich nicht groß geändert. Die Perspektive hat sich geändert ein wenig, weil wir wesentlich mehr über Homeoffice reden mittlerweile als über Arbeitsplätze in Unternehmen. Mhm. Also das war für mich so das Jahr. Es ging ja sehr pandemisch los und jetzt haben wir, das klingt zwar etwas makaber, aber wir haben Erfahrung mit der Pandemie auf einmal. Also mit den Situationen. Das ist ein Automatismus, der da auf einmal. Es gibt ja, also ein kleiner Trick, ich habe 2 Masken in meinem Briefkasten. Ich wohne im 5. Stock. Wenn ich sie vergesse, weiß ich sofort, wo ich eine raushole. Das heißt also, Verfügbarkeit wird ja anders dargestellt. Ich kriege schon Panik, wo ist meine Maske? Das ist wo ist mein Portemonnaie oder mein Handy? Das dritte ist, wo ist meine Maske? Mhm. Das ist mir sehr stark aufgefallen.
Okay.
Sven. Und du, bei dir?
Ich fand es sehr anstrengend. Ich fand das wirklich ein anstrengendes Jahr aus den von dir genannten Gründen, weil es halt, oder man hatte zumindest das Gefühl, es ist anstrengend, aber man auf viel mehr Dinge Rücksicht genommen hat.
Ja.
Und ich glaube einfach, weil die Aufgabenstellung, die wir auch im Coaching-Prozess, in diesen ganzen Dingen, finde deinen Traumjob, in Minimalismus, ich könnte ja alle Folgen durchgehen, oder fast alle, dass die Aufgabenstellungen komplexer geworden sind.
Ja, vielleicht komplexer oder kompliziert. Mir fällt auf, dass es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Mut, Alleinsein und Zugehörigkeit. Mhm. Die Menschen vermissen Zugehörigkeit. Und Alleinsein ist ja ein Faktor, den wir schon öfter besprochen haben. Wer allein ist, mit sich selber gut allein sein kann, der hat kein Problem mit der Pandemie. Wer nicht gut mit sich alleine sein kann und raus will, der hat ein Problem, dem fehlt nämlich die Zugehörigkeit.
Mhm. Alleinsein ist übrigens der größte soziale Stress, den wir haben als Menschen.
Mhm. Ist richtig, ja.
Ich hatte ein, nachdem wir das letztens den letzten Podcast aufgenommen haben, bin ich durch die Gegend gefahren im Auto und da war eine tolle Reportage auf dem WDR 2 und zwar hat ein Prof sein Buch vorgestellt, das heißt Stress and the City, fand ich ganz interessant und da hat er genau das gesagt, also die Pandemie hat halt gezeigt, nochmal genau das, was du sagst, Unterschied allein sein und einsam sein oder allein sein und nicht zugehörig sein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich, dass das ein unheimlich großer sozialer Stress für uns ist. Und ich finde, das hat man auch schon in unserer Arbeit gemerkt.
Man hat es in der Arbeit gemerkt zu dem Buch, das übrigens vor der Pandemie schon rausgekommen ist.
Ja.
Also das ist interessant, wie sich Menschen auf zukünftige Szenarien auch vorbereiten. Das Phänomen ist ja nicht neu. Vereinsamung oder Einsamkeit. Ich dachte schon mal in einem anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war. Einsamkeit ist das Resultat von seelischen Verletzungen. Alleinsein ist das Resultat einer Entscheidung. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und soziale Verletzungen oder psychologische Verletzungen wie Kränkungen, die wir ja auch bei der Kritik schon mal hatten, führen letztlich dazu, dass ich mein Seelenheil auch im Internet suche, mit virtuellen Freunden. Und je weniger ich die habe, desto größer wird die Einsamkeit. Das ist ein gefährliches Spiel, was da gerade stattfindet.
Aber, Klingeling, da gehe ich mal rein, wir hatten doch das Thema Minimalismus.
Das ist richtig. Minimalismus ist allerdings ein Lebenskonzept. Also es ist nicht nur, damit sich auseinandersetzt, mit Dingen aufzuhören, sondern auch mit wenig anzufangen. Also anstatt 15 Hemden habe ich nur noch 5.
Ja, aber du hast gesagt, wir gehen jetzt ja in soziale Medien oder wo auch immer und suchen uns digitale Freunde.
Richtig.
Das passt ja nicht zum Minimalismus.
Nee, gar nicht. Minimalistische Freunde hat, wenn man, ich muss es mal anders formulieren, in der Sozialtheorie gibt es, wer gut 5 gute Freunde hat, überlebt gut. Ganz einfach formuliert. Jetzt schauen wir uns mal Facebook an, da hat man 2000. Die kennt man nicht. Aber die werden subsumiert, ich habe 2000 Freunde. Hat man natürlich nicht. Es geht da wieder um die Qualität anstatt um die Quantität. Hartmut Rosa, ein bekannter Soziologe in Deutschland, sagt immer, wir wollen unsere Welt verfügbar machen, größer gestalten. Und es wäre auch mal zu sagen, dass wir sie kleiner zurückbauen. Und das ist Minimalismus als Lebensform. Also sage ich mal, um das nochmal so zu sagen, Dinge aufhören, wo man sagt, ich muss nicht mehr kaufen, weil ich alles habe. Das ist schwierig, weil die sozialen App- und Online-Portale einen quasi verführen dazu, dass ich das tue. Damit die Einsamkeit überwunden wird.
Mhm.
Also eins schlägt das andere. Ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt, da ich nicht so alleine bin. Ist völlig Nonsens, aber so denkt der Körper. Entschuldigung, der Geist.
Mhm.
Weil die sozialen Netzwerke dahin gebracht haben. Das ist der Punkt. Wir bedienen ja das Systeme, die nicht uns.
Ja, zu dem Thema übrigens, ich weiß nicht, wer letzte Woche ZDF Neo Magazin Royal gesehen hat. Herr Böhmermann hat Facebook platt gemacht. Das war sehr spannend. Könnt ihr mal in der Mediathek nachgucken.
Ja, das ist der Like-Button der entwickelt worden ist für Facebook, kommt von einem Stanford-Professor. Und er hat in einem Interview, das war die größte Schandtat in meiner beruflichen Laufbahn des Prof für Psychologie. Das hätte er nie tun dürfen, aber Geld.
Ja, ja.
Ein Machtfaktor.
Also das war auch teilweise eine sehr, also bei dieser Recherche oder bei diesem Bereich oder Bericht da aus dem ZDF-Magazin Royal, da hättest du normalerweise jegliche Konten und komplett Facebook löschen müssen. Also das ist ja ganz schön schlimm,
was da so abgeht. Es gibt mittlerweile Digitalverweigerung, alles was von Facebook kommt, löschen die.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, also alles, was von Facebook kommt, wie Instagram, WhatsApp, löschen die. Die Problematik, dass 90% aller Kommunikationsformen über WhatsApp abgedeckt werden. Also erstens meine Markenmacht. Und dann gibt es noch die anderen. Telegram hat einen Ruf versaut bekommen durch Attila, den Verleugner.
Und durch den Wendler.
Durch den Wendler auch.
Yay.
So, und das ist natürlich für die Unternehmen auch nicht so gut, weil die eine negative Publicity kriegen.
Mhm.
Und ich glaube schon, das gehört zusammen. Wenn ich mir Minimalismus angucke, brauche ich Mut zur Veränderung.
Mhm.
Das hatten wir als Folge.
Das hatten wir als Folge, Podcast Folge 10 im August. Da hatten wir genau dieses Thema, nämlich Mut zur Veränderung, richtig.
Das Gegenteil von Mut?
Ja.
Gegenteil von Mut.
Ja, was denn sonst?
Ich dachte, die Gegenteil.
Nein, das.
Das Gegenteil von Mut ist Angst.
Ja.
Angst zu versagen, Angst einfach etwas zu verlieren. Mutige Leute nehmen, also die haben das, den Wollensakt sehr installiert. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Wollen ist wichtiger als Verstand, weil der Verstand ist lediglich die Marketingabteilung des Wollens. Mehr ist es nicht. Der Wille treibt uns nach vorne, nicht der Verstand.
Naja, und halt auch die Kunst zu haben, scheitern zu dürfen, zu können.
Kunst zu haben, scheitern zu können, hast du nicht gesehen.
Pim-pam-pum.
Richtig. Das zum Thema Konjunktivitis.
Ja.
Genau. Hatten wir auch, konjunktiv formuliert.
Nee, aber auch scheitern. Also ich fand auch, dieses Jahr hat uns gezeigt, dass wir auch scheitern können und dass wir auch teilweise nichts dazu können, wenn wir scheitern, weil es einfach auch eine Umwelt ist, die uns jetzt in dem einen oder anderen Punkt ans Scheitern gebracht hat. Also ich erinnere mich an viele Kunden, die das ganz, ganz schwer hatten, einen neuen Job zum Beispiel zu finden, die dann für sich auch gescheitert sind, aber es waren ja gar keine Jobs, so gesehen da. Es passierte ja nichts bis, weiß ich nicht, Juli, August, irgendwo da. Von daher war das ja auch ganz, ganz schwierig. Also das Scheitern hatten sie gar nicht selber zu verantworten.
Ja. Die Geschichte des Wachstums, die uns immer propagiert wurde, Wachstum, wurde zurückgefahren.
Mhm.
Denn ich glaube, das ist sehr stark, hat das mitgeschwungen. Wir haben ja regulär heißt es ja so, der Markt regelt alles.
Mhm.
Diesmal war der Virus regelt alles. Das Problem ist, mit dem Virus kann man nicht handeln. Das war halt immer eine neue Party. Momentan heißt die Party Omikron, ne? Wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Omikron.
Mhm. So, und das ist kein Verhandlungspartner, der sagt, nö, ich mache das auf meinem Weg, ihr könnt mich mal. Und man sieht, wie eine Gesellschaftsform erlahmt, wenn sie es nicht in der Kontrolle hat. Und der Arbeitsmarkt war auch nicht mehr in der Kontrolle. Und wenn die Menschen Kontrollverlust haben, dann haben sie nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Sie versuchen, die Kontrolle wieder an sich heranzureißen oder ergeben sich. Und ich hatte sehr oft den Eindruck, sie ergeben sich einfach.
Ich glaube, das hat aber auch was mit der Zeit zu tun, ne? Also ich meine, wenn ich da monatelang, irgendwann ergebe ich mich. Also man ist auch müde, glaube ich. Man wird müde, weil es auch nicht so vorwärts kommt, wie man sich das vielleicht selber wünscht.
Und dazu braucht man, leider haben wir keinen Podcast zur Ausdauer gemacht.
Das können wir ja dann sofort als ersten im neuen Jahr machen.
Und zwar Ausdauer ist wahnsinnig wichtig. Und Durchsetzungswilligkeit und Ausdauer. Ausdauer an Dingen dran zu bleiben. Und ich habe ja sehr oft Diskussionen, 2 Jahre, und wenn ich mit meinem Totschlagargument komme, ich sage, meine Eltern hatten 6 Jahre Krieg. Das ist was anderes. Also man muss es ja mal unter der Dimension sehen der Zeit. 2 Jahre für einen Menschen, 80 Jahre Leben ist nichts. Und besonders die Jungen sagen, es geht alles verloren, ihr habt doch noch 70 Jahre vor euch. Gut, wenn in 60 Jahren dann am Düsseldorf am Nordseestrand liegt, das kann ja sein, wenn wir uns die Klimakatastrophe angucken. Also die Szenarien will ich gar nicht bauen. Aber vom Grundsatz her ist die Ausdauer, die wir in der Pandemie bewiesen haben, wir als Volk, ist sensationell, außer ein paar Chaoten dazwischen. Aber Volksdisziplin haben wir wirklich gehabt in dieser Krise. Jeder hat sich an die Regeln fast gehalten, also bei uns alle. Und wenn ich das wahrgenommen habe, muss man auch mal hier den Hut davor ziehen, einfach zu sagen, habt ihr gut gemacht in diesem Land.
Und es gibt 10% Dulle, gibt es immer. Und das ist normal. Und es ist sehr schade, dass die natürlich so viel Platz kriegen.
Ja.
So false balance-mäßig. Aber dann ist das so.
Genau. Und ich glaube, Wir hatten Scheitern als Podcast, das weiß ich schon, aber ich glaube, das ist nicht ein richtiges Scheitern, nein, weil wir da so ein halbes Scheitern, was das auch immer ist.
Ja, Scheitern ist ja eigentlich auch eine ganz andere Art von Podcast gewesen. Ja. Also Scheitern war ja so, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, den ich mache und gehe da raus, oder ich kriege irgendeinen Job nicht, auf den ich mich bewerbe, dann zu sagen, ja, da bin ich gescheitert, wo wir dann gesagt haben, ja, zum einen ist es vielleicht manchmal so, zum anderen gehört es dazu, zum anderen ist es aber nicht schlimm. Mhm. Also gut scheitern kann ich ja viel, kann ja in Beziehungen jeglicher Art scheitern. Mhm. Dann muss ich einfach versuchen, da das Beste rauszuholen für mich.
Mhm. Ne? Und ich glaube, in der Pandemie, Podcast 12, Führung und Verantwortung, natürlich ist das ein Primärereignis, was wir nicht hatten. Und die Frage, die sich da stellen kann, wurden wir in diesem Land eigentlich gut geführt? Zu der Zeit, auf der politischen Ebene, gesellschaftlichen Ebene, individuellen Ebene.
Also Precht würde sagen, nicht.
Vielleicht. Ne? Also ich meine, okay, jeder kann ja sagen, aus meinem Empfinden haben diese Menschen die Verantwortung, das Beste gegeben, was sie konnten. Ja. Das Beste, was sie konnten. Nicht, dass sie müssen, sondern was sie konnten. Und wenn ich jeden Tag, du musst jeden Tag dein Bestes geben, gibt es ja solche Leitsprüche, sage ich, ja, was ich konnte. Weil sonst die anderen ja mein Leistungsnarrativ festlegen, dass wir bei der Führung wieder sind. Aber du musst diesen Umsatz machen. Und ich glaube, das ist da in der Folge 12 Verantwortung. Führung heißt ja vor allen Dingen, Verantwortung zu übernehmen. Natürlich ist es politisch manchmal etwas problematisch, Verantwortung zu nehmen. Ein Herr Spahn ist nicht mehr da. Muss man ja jetzt auch mal sagen. Sondern das erste Mal, Achtung, ich bin politisch organisiert, ich nehme das zur Kenntnis, ist ein Wissenschaftler, der Ahnung hat, genau in seinem Fach angekommen, wo er Ahnung von hat. Das muss man auch mal formulieren.
Ja. Wo man, es werden lustige Zeiten.
Ja, gut, er macht eins, er nimmt es beim Namen. Ja, ja. Er sagt wirklich so, wie es auch in der Führung sein sollte, pass mal auf, wenn es so ist, ist es so. Mhm. Also nach dem Motto, wer muss sich anstrengen, haben wir in 2 Monaten hier eine Insolvenz laufen, was wollen wir gemeinsam tun? Ich glaube, das ist ein anderer Kommunikationsstil. Er ist ja nicht, ist ja kein Rhetorikkünstler, sondern er ist der kommt aus dem Bergischen.
Nee. Irgendwo zwischen Bonn und Aachen, ne?
Ja, irgendwie auf alle Fälle, er ist so, wie er ist, und er ist sehr plakativ, und ich glaube, das funktioniert. Also ihr wisst
es.
Das glaube ich auch. Und da hatten wir ja auch das Thema Demokratie und Diktatur.
Das war mein Lieblingsthema.
Ja, das ist richtig. Das hat im Nachhinein noch Kontroversen bei uns ausgelöst.
Ja.
Was für eine Unternehmensform wir eigentlich wären, Demokratie oder Diktatur?
Diktatur.
Für dich Diktatur. Die Demokratie, das ist ja unser Verständnis, gerade was wir im Land haben. Ohne Demokratie hätten wir ja keinen Wechsel gehabt. Mhm. In einem Unternehmen ist ein Wechsel vielleicht nicht unbedingt demokratisch. Warum? Weil nicht alle Verantwortung übernehmen. Das ist ein großer, ich glaube auch, das ist ein großer hierarchischer Unterschied. Ich sage ja mal, wer die ganze Chose Musik bezahlt, der sollte auch dafür sorgen, dass man spielt.
Nochmal bitte.
Also,
das hat keiner verstanden
draußen. Unser Tonmeister nickt auch, hat es auch nicht verstanden.
Erzähl nochmal von vorne.
Also, nochmal ganz einfach. In der Demokratie ist es ja so, dass wir entscheiden dürfen, was der Chef macht. Alle 4 Jahre. Und bei einer Diktatur ist das eben nicht so. Da entscheidet der Chef, der die Kohle bezahlt an die Mitarbeiter, was sie tun sollen. Mhm. Das heißt, wer die Musik bestellt, muss auch dafür sorgen, dass sie spielen. Mhm. Das ist damit gemeint. Mhm. Ist es jetzt angekommen?
Ja, ist angekommen. Habe ich verstanden. Gut. Ja, ich finde, das sind, viele Grüße nach Neuss gehen raus, um zu sagen, das sind spannende Themen. gerade dieses Demokratie und Diktatur.
Habe ich das gesagt?
Nein, ich habe das
heute
gesagt.
Noch nicht, ne?
Du hast das, glaube ich, noch nicht gesagt. Du hast noch gar nicht sowas gesagt heute.
Stimmt.
Weder proaktiv noch etc. pp.
Aber es ist noch kein Thema, wo ich mich echauffieren kann. Da kommt das dann erst wieder.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu, glaube ich.
Okay. Übrigens, wir haben auch über etwas gesprochen, was mein Lieblingsthema ist, Empathie.
Ja.
Ne, das war ziemlich am Anfang der ganzen Geschichte. Das war im Mai über Empathie. Und was da mittlerweile drunter verstanden ist, ich habe das Buch da, die Bücher, die Literatur mal zugemacht. Da habe ich gesagt, wie weit gehen wir eigentlich noch mit dieser gefühlvollen Geschichte? Wer am empathischsten gerade ist, sind die Pflegeberufe in diesem Land.
Ja.
Weil die machen den knochigsten Job, den sich überhaupt einer vorstellen kann. Zu einer, Achtung, Ohren zu halten, zu einer saumäßigen Bezahlung. Da müsste man das erstes Mal ran. Ich hoffe, das kommt auch in die Ohren, die Verantwortung tragen dafür. Mhm. Und ich glaube, die haben Empathie.
Ne? Und das ist, weil sonst würden sie manchen Patienten vielleicht gar nicht pflegen.
Ja, oder? Fliegen können. Und ich glaube, Empathie, wer in den pflegenden Beruf geht, hat einen Herzenswunsch, wie das so schön heißt.
Ja. Und das ist ja auch tatsächlich, wenn du Leute fragst aus diesem Bereich, und die hatten wir ja auch im Coaching, wenn du mit denen arbeitest, ist immer das fürs Geld. Die wollen nicht, eigentlich wollen die, natürlich will jeder noch mehr Geld und so, und das ist auch richtig. Aber wenn du die fragst, die wollen eigentlich gar nicht mehr Geld, sondern die wollen mehr Personal, dass sie alleine ihre Arbeit schaffen.
Ja.
Das ist, glaube ich, erstmal das, was da oben oder was überall ankommen muss. Das heißt, die wollen ihre Arbeit schaffen und das können sie nicht, wenn es zu wenig Personal gibt.
Bei den Kunden, die ich in dieser Thematik hatte, war es ganz interessant, dass das Wort Sinn sehr oft drin vorkam. Und da gibt es ja die Geschichte, Geld ist gleich Sinn oder Sinn ist gleich Geld. So, die Linie ist natürlich Sinn ergebende Tätigkeiten, da kommt das Geld automatisch, nur nicht in der Höhe, wie uns immer von den Turbokapitalisten vorgemacht wird. So nach dem Motto, immer, immer mehr, 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 da sind wir beim Hedonismus. Also das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, aus welchen Gründen auch immer. Die Soziologen fangen das langsam an aufzubröseln, weil es Langzeitwirkungen auch darstellt. Da müssen wir ein bisschen mal drauf achten, was uns da noch alles dementsprechend auf dem Zettel präsentiert wird.
Genau. Ja, wir hatten jetzt ein knappes Jahr, in dem wir für euch Podcast-Folgen aufgenommen haben, Podcast-Folgen für euch eingesprochen haben, teilweise am Anfang noch medial per YouTube begleitet. Das war immer ein Heidenchaos, aber auch das gehört dazu.
Heidenchaos, vor allem, dass es nicht funktioniert. Das ist ja viel schlimmer. Da ist das Licht ausgefallen, ist die Kamera runtergefallen und das war ja eine Katastrophe.
Ja, viele Grüße da nochmal nach Finnland.
Genau, nach Finnland und im Übrigen nach Finnland. Und das gehörte auch zum Podcast 8. Scheitern.
Ja, genau.
Das ist gescheitert.
Also, ne, falls ihr für das letzte Jahr, falls ihr Langeweile habt zwischen Weihnachten und Neujahr, euch nochmal das ein oder andere anhören wollt, wir hatten das Thema Gründung, wir hatten Traumjob, war auch eine spannende, interessante Folge. Minimalismus, Coaching-Prozesse, Empathie, was bremst dich? Ne? Wir hatten Scheitern, wir hatten Konjunktivismus. Ich glaube, danach ist das auch als Wort in den Duden gekommen.
Das kriegt Nobelpreis.
Ja, wir hatten Mut zur Veränderung, ja. Wettbewerb und Vergleich, Führung und Verantwortung sowie Demokratie und Diktatur. Und das sind, glaube ich, alles sehr, sehr interessante Themen gewesen.
Die sind sehr spannend.
Richtig, die hatten wir jetzt. Als letztes, da kommen wir gleich zu, hatten wir im November ein anderes Thema, auf das wir gleich nochmal ein bisschen eingehen. Aber das erstmal dazu, das war so ein bisschen unser Rückblick, was wir so gemacht haben und in welche Richtung wir auch dann weitergehen wollen. Wir hatten nach der ersten Staffel halt gesagt, dass wir damit den Keller gelegt haben. Wir befinden uns jetzt im Erdgeschoss und in diesem Erdgeschoss machen wir im Januar mit dem Thema Ausdauer weiter. Jetzt hören wir noch kurz ein weihnachtliches Jingle und dann gehen wir nochmal in den Podcast von November. Christoph, unser letzter Podcast, Podcast 14, Kritikfähigkeit, hat lustige Wellen geschlagen. Und zwar, der Hintergrund war oder ist, dass wir sehr oft das Feedback bekommen haben, dieser Podcast war grandios, aber völlig wirr und völlig durcheinander.
Das war der 11.11., oder?
Das war, genau, tata, da war der 11.11., da ist das
Ja, vielleicht aus meiner Perspektive, über das Thema Kritik zu reden, das ist ein wahnsinnig komplexes oder kompliziertes Thema.
Richtig.
Und deswegen war es vielleicht ein wenig wirr, weil ich eine persönliche Linie sehr stark drin verfolge. Und wir hatten ja sehr stark, Kritik ist immer persönlich, außer wir reden über Mathe, das hatte ich ja schon mal gesagt, und wir reden, wie es gemacht wird. Und sicherlich bin ich auch der gesprungen, weil mich das Thema generell etwas echauffiert, weil man Seminare dazu anbietet, die man nicht anbieten müsste.
Warum also, ein schickes Seminar Kritikfähigkeit?
Ja, das
Kritik
Problem
und
ist,
Kommunikation.
Dass, ja, genau, richtig, Kritikfähigkeit. Wie kann ich Kritik, da verdient man viel Geld mit, aber die Leute halten sich nicht an die Regeln, die sie selber ein. Nochmal, also wenn ich Kritik üben muss, dann halte ich mich nicht an den Regelkatalog, den ich unterschrieben habe. Das ist ein Arbeitsvertrag oder irgendwie eine Richtlinie, weil daraus kann dir sich erst Kritik ergeben. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, kennt denn überhaupt dieses Unternehmen, die das anbieten, Kritikfähigkeit als Seminar, überhaupt die Regeln dazu? Nein, da werden eigene Regeln aufgebaut. Und da übe ich seit der Existenz der Menschheit, also vor 40 Milliarden Jahren, immer schon Kritik an der Kritikfähigkeit, wo ich sage, hört doch das mal auf, immer in Standards zu packen. Standards führen zu Standards.
Tata, wuff.
Das ist die Geschichte der Kritikfähigkeit. Also ich habe jetzt im Nachbarbüro habe ich ein Kritikfähigkeitsbuch von 800 Seiten gesehen.
Und?
Ja, es steht nichts drin. Also zumindest was ich gefunden habe, es ist inhaltsleer. Und gerade bei den Kritikgesprächen, ne, das sind ja Zielvereinbarungsgespräche, Jahresendgespräche, die jetzt wieder kommen. Wir müssen uns jetzt mal über das abgelaufene Jahr unterhalten. Da kann ich nichts mehr dran ändern. Ich kann doch nicht mehr sagen, ja, das Ding ist in die Hose gegangen.
Ja, aber man kann ja dann in dem Zusammenhang sagen, Christoph, weißt du hast deine Ziele nicht erreicht.
Ja, schön.
Ja. Und du? Ja, dann würde das, Achtung, jetzt machen wir ganz viel Theorie, damit auch mal wieder wir unserem Bildungsauftrag ein bisschen nachkommen.
Selbstverständlich.
Dann müsste man ja gucken, ob die Ziele, die man vorher zusammen festgelegt hat, ob die auch smart waren. Ne? Hier haben wir ja alles schon mal gelernt, hier, ob diese Ziele spezifisch, meine Güte, messbar, attraktiv, realisierbar und terminierbar waren.
Ja.
Und wenn sie das waren, dann hast du ja eigentlich dein Ziel nicht erreicht.
Die Frage ist, wie entsteht ein Ziel und wessen Ziel ist das?
Naja, es wird ja am Anfang festgelegt.
Von wem?
Ja, wenn ich das als Führungskraft richtig mache, Führung und Verantwortung oder Demokratie und Diktatur, das wissen wir nicht. Wenn ich das richtig mache, lege ich die ja, ich sag jetzt mal in unserem, sag mal, ich würde sie mit dir zusammen ja festlegen.
Was heißt denn zusammen?
Ja.
Was, ich erkläre dir, wie es funktioniert in der freien Wirtschaft.
Ja.
Also wir machen das jetzt mal und dann sag ich so, Lars, wir haben ja, ne, wir müssen 10% Umsatz machen, hast du ja gehört, sag mal, lass uns 15 machen, was hältst du denn davon? Ich traue dir das zu. Unterschreib hier. So läuft das nämlich ab. Da draußen. Es sind Zielvorgaben, aber der Deckmantel ist die Vereinbarung.
Was ist denn, wenn ich dann sage, 13 klingt auch gut?
Ja, dann nehmen wir halt 13, Hauptsache es ist über 10, damit ich dann auch noch ein kleines Druckmittel habe. Wir haben doch zusammen vereinbart. Wenn die Führungskräfte, die das machen, auch dementsprechend unterstützen und sagen, ich helfe dir auch bei den 3%, wenn du die willst. Das tun sie aber nicht. Was tun sie? Sie üben immer mehr sozialen Druck aus, wir müssen die Zahlen schaffen. Es ist doch völlig klar, dass sie demotiviert werden, weil die nur noch auf die Zahlen gucken. Und dann kommen wir mit der Sinnhaftigkeit, du bist ja völlig paralysiert.
Ja, ich lausche.
Wenn ich sinnergebende Tätigkeiten und dafür Geld kriege, kann Geld nicht im Vordergrund eines Ziels stehen und die Prozentzahlen. Es gibt Unternehmen, die haben die abgeschafft, die Zielvereinbarung, mit sensationellen Wirkungen. Die haben gesagt, der soziale Druck ist der Leute weg. Gebt ihnen Autonomie, sie machen das schon und es funktioniert.
Okay.
Da muss nicht immer so ein alberner Zielvorgabe stattfinden, der ganz besonders gerne in Dienstleistungsunternehmen, die mit Finanzprodukten zu tun hat.
Ja, jetzt müssen wir ja nicht dieses ganz krasse Beispiel nehmen. Aber ist es denn nicht so, dass auch Ziele motivieren sollen?
Ja, das ist ja die große psychologische bzw. philosophische Frage. Warum sollen die
Menschen...
Nein, es ist richtig, dass Menschen sich an Zielen orientieren, aber sie sollen bitte mal ihre eigenen erst festlegen, bevor ich Fremdziele erfülle. Es geht doch um die Wirksamkeitserwartung, meine Erwartung an mich, was ich für ein Ziel erreichen möchte.
Naja, ich habe ja als Mitarbeiter oder überhaupt als Mensch erstmal meine Ziele, die vor allen Dingen meine sozialen Ziele vor allen Dingen. Was weiß ich, eine Work-Life-Balance, die halbwegs funktioniert oder das oder jenes.
Und mein soziales Ziel ist, weil du das ja sagtest, war ja mit der Länge und spezifisch, ich will heiraten mit 19,5 und in einem Jahr das Ziel, ein Kind zu haben.
Ja, das ist ja zumindest smart.
Das ist richtig, aber völlig gaga.
Ja, aber ist ja egal. Also ich meine, eine Führungskraft hat es doch auch nicht einfach. Wenn man jetzt mal noch wieder bei diesem Thema Kritik, und das spielt ja wirklich, diese Situation spielt ja jetzt wirklich in unsere letzten Podcasts alle rein. Aber diese eine Führungskraft steht doch immer zwischen zwei Stühlen. Sie hat auf der einen Seite die Unternehmensziele, die sie ja praktisch runterbrechen muss auf die Mitarbeiter, auf die eigene Abteilung, wie auch immer.
Mhm.
Und auf der anderen Seite haben wir die personellen Ziele, das heißt die Ziele der Mitarbeiter, die natürlich einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen, die natürlich keine Ahnung, eine vernünftige Bezahlung haben wollen, eine vernünftige Work-Life-Balance und. Mhm. Und eine gute Führungskraft zeichnet sich ja dann dadurch aus, dass sie diese beiden Ziele, die ja tatsächlich einen Zielkonflikt darstellen, ja übereinander kriegt.
Ja, das ist tolle Lehrbuchtheorie, die da gerade kommt. Ich weiß, was du meinst.
So, und ich habe da ja Teile meiner Arbeit früher mal drüber geschrieben, als ich noch schreiben konnte. Da war das so, dass das Ergebnis ist, es ist nicht übereinander zu bringen.
Natürlich ist es nicht übereinander zu bringen.
Sondern man muss gucken, dass man den bestmöglichen Kompromiss als Führungskraft hinbekommt.
Richtig. Und die Problematik ist, dass Leute Verantwortung übernehmen, die es nicht können.
Naja, aber das ist ja schon 100 Jahre.
Ja,
also als ich mal kleiner Junge war, da, also angefangen habe zu arbeiten, ist ja also auch schon ein paar Jahre her, da wurde...
Ja genau, ist ein paar Jahre her, jetzt macht er nichts mehr.
Richtig, da kommt, also ich weiß, dass der Erste, mit dem ich über das Thema Führung gesprochen habe, der hat mir erzählt, dass zum Beispiel 85% der Führungskräfte im deutschen Einzelhandel nicht führen können.
Das ist durchaus, ich sagte bei der Führung ja, die Leute werden verführt. Sie machen Ziele, die nicht ihre eigenen sind, aber aus einem Grund, weil es Führungskräfte. Ich wollte eben zu sagen, als du sagst, die Führungskräfte, stopp. Das wären ja Führungskräfte, die werden dazu ernannt. Oder keine Ahnung, was sie tun. Man kann sich ja auch immer wählen, ob ich es will oder ob ich es nicht will. Ich habe auch Menschen erlebt, die wollten keine Führungskraft werden, weil die genau wissen, da sind sie nicht gut drin, sie wollen ihren Job machen. Ich glaube, das ist der Punkt. Weil Führung und Verantwortung hat was mit Macht zu tun. Das dürfen wir nicht vergessen in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Da kann hochphilosophiert drüber werden. Das Bestreben zu überleben ist das Wichtigste für einen Menschen. Und wenn er in einem Unternehmen ist, wird er alles tun, um seine Sicherheit nicht zu verlieren. Sonst wäre er ja, Achtung, Folge 10. Mut zur Veränderung. Mhm. Und auch die Führungskräfte merken das, dass die Leute einen nicht mehr folgen. Und dann fragen sie sich, liegt's an mir oder liegt's an denen? Ja, es liegt in der Regel daran, wie ihr miteinander umgeht. Das ist ja der entscheidende Faktor. Und ich bin ja schon etwas länger auf diesem Planeten und das hatten wir schon, das ist seit 1000 Jahren bekannt, das Problem. Und ich glaube, ich und du werden es nicht mehr lösen. Also bei der Kritikfähigkeit, was heißt das im Einzelnen? Da kann man hochwissenschaftliche Abhandlungen legen. Das Problem ist, oder die Herausforderung, wenn wir es mal so formulieren sollen, es ist ein herkulesisches Thema, mit jedem richtig umzugehen. So, und ich bin aber...
Es spielt ja auch viel rein, ne? Also ja, ich meine, auch die Erwartungshaltung, die dann an so eine, an so einen Führungs- oder an den Kritikgeber, sagen wir mal, das ist ja riesig, das kann er doch eigentlich.
Ja, und noch etwas, vielleicht ganz, man nennt das ja Feedback. Ich muss dir mal ein Feedback geben. Sag mal raus damit. Das ist relativ einfach. Der Feedbackgeber gibt immer mehr von sich preis als der Feedbacknehmer. Nämlich die Regel besagt ja, der Feedbacknehmer soll sich nicht äußern.
Richtig.
Das ist ja völlig albern.
Ja, er kriegt erstmal alles um Ohren
gehauen. Richtig. Und er kriegt alles um die Ohren gehauen. Und das ist das Spannende. Ich sitze da, höre mir das an, von wem auch immer, sage, aha, jetzt weiß ich, wie du über mich denkst. Und ich sage nichts dazu. Mhm. Also das ist auch so eine, ich weiß nicht, Feedback ist ein Begriff aus der Militärsprache. Das heißt Rückschlag. Luftgewehre arbeiten so, also Luftabwehrkanonen haben Feedback. Ich weiß auch nicht, wer diese Sprache benutzt und die ganzen Kommunikationsleute, ja, wir müssen Feedback machen. Ihr wisst schon, wo das Wort herkommt. Da bin ich wieder bei meiner Wortbedeutung. Und ich sag dann auch was dazu. Also das ist ja die Problematik. Das ist aber kein Feedback. Ich sag, was willst denn du? Ich sag jetzt nichts. Mein Thema, gerade das Feedback, Konflikt ist immer mein Thema, ist heute immer noch mein Thema. Und dass man gemeinsam...
Aber ich gehe da nochmal rein,
ja.
Trotzdem. Ist es denn, aber wir haben ja jetzt, wie gesagt, so einen Punkt gefunden, wo wir auch den Inhalt mehrerer Podcasts jetzt so ein bisschen vereinen. Das ist jetzt Zufall, aber das ist einfach jetzt schön so zum Jahresende.
Das war die Dramaturgie des ganzen Jahres.
Selbstverständlich, es war alles so geplant. Ich komme noch mal auf dieses Zielvereinbarung und daraus resultierend Kritik etc. Ja. pp. Ja. So, ist es nicht so, dass ich trotzdem irgendwie Ziele benötige?
Das
und muss ich nicht, also nicht muss ich, aber ich sollte doch vielleicht mich als, also da komme ich wieder zu meinem Lieblingsspruch, frage nicht, was das Unternehmen für dich tun kann, sondern was du fürs Unternehmen tun kannst.
Ja,
jetzt Spaß beiseite.
Ja.
Ist es nicht tatsächlich auch so, dass auch ein Mitarbeiter in einem Unternehmen Ziele in einem Unternehmen haben muss, um gut arbeiten zu können?
Mich würde mal interessieren, ob es ein Unternehmen gibt, die keine Zielvereinbarung machen und sagt, das Unternehmen wird schon vernünftig steuern. Ich kenne keins. Dass man autonome Mitarbeiter hat und die legen keine Ziele fest, sondern die warten, was die Kunden für Ziele haben und arbeiten die Kundenziele ab.
Naja, wir machen es.
Ja, wir machen es, genau. Wir machen es ein bisschen, weil wir in einem fragenden Beruf sind. Wir geben ja nicht so viele Antworten wie sonst. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, Führungskräfte geben immer nur Antworten. Sie stellen einfach keine Fragen, damit sie auch das Bedürfnis nicht. Verantwortung kommt von einer Verantwortung. Ich streite mal auf welche Frage bitte. Und das war der Punkt, den ich da drin hatte. Und das war für mich das Wichtigste letztlich auch der Arbeit. Ich muss Fragen stellen, um zu sehen, was für Antworten ich kriege. Mhm. Und wenn Führungskräfte mir die Welt erklären wollen, dann finde ich das schön. Es ist deren Weltbezug. Aber es muss mit meiner Realität nichts zu tun haben, auch wenn wir im gleichen Büro sitzen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Und wenn man das Experiment wagen würde, ein Unternehmen zu gründen, wo die Mitarbeiter sich selber bestimmen können und sagen, ich stelle euch alles zur Verfügung, Ressourcen, was ihr braucht, dann wollten wir uns das mal nach 2-3 Jahren angucken. Denn jeder Mensch hat ein Ziel, das ist richtig, und zwar das Bestmögliche für sich herauszuholen. Das ist Evolution. Mhm. Ich möchte
also überleben. Nur, also komplett intrinsisch.
Völlig. Mhm. Ich wüsste auch nicht, dass einmal mit der extrinsischen Bezahlung, ich meine, das Geld gegen Arbeit ist ein junges Konzept. Das gibt es seit der industriellen Revolution. Früher wurde das durch die Kirche angeordnet und da musstest du dann dementsprechend auch dafür sorgen, dass die Seele rein bleibt. Und man musste der Kirche Geld bezahlen, um die Sünden dieser Ökonomie gibt es ja schon lange.
Das finde ich immer gut.
Was?
Ja, um mir Geld zu bezahlen zum Beispiel,
ja, dass genau,
du deine ich, Sünden wär, vergeben bekommst. Ja,
nee, das wäre genauso, wenn ich dir jeden Tag einen Euro bringe, dass ich bei dir arbeiten darf.
Ja, das ist und
sicher, du das finde ich gut. Du mir meine Sünden erlässt,
richtig. Was
das auch gemeint. Aber das Patriarch ist Gott sei Dank mittlerweile völlig zerstört schade. Worden seit der industriellen Revolution.
Schade. Sehr, sehr schade. Ich weiß. Finde, das ist ein Konzept, auf dem würde man nochmal aufbauen können.
Ja.
Okay.
Also ich glaube, das hat entscheidend mit Kritik auch zu tun. Ich bin einer, der nicht so viel möchte mit Kritik, weil ich mich, und jetzt wird es mal, immer mit anderen auseinandersetzen muss. Ich würde mich ja mit mir lieber so auseinandersetzen. Aber wenn ich Kritik an einem anderen übe, muss ich mich immer energetisch auf den konzentrieren, weil meine Linie weg ist. Ja. Ich muss den auf die Linie zurückholen, ob ich das will oder nicht. Ne? Können wir mal kurz reden. Ja. Nochmal, ich möchte das jetzt nicht missverstanden haben. Wir brauchen kritikfähige Organisationen, damit sie miteinander kooperieren können. Das ist klar. Also wenn sich an Absprachen, warum gibt es Kritik, es hält sich, Verbindlichkeit fehlt, es wird sich an Absprachen nicht orientiert, es wird nicht gut kommuniziert oder wirksam. Das sind die Kritikpunkte. Ja. Sonst ist es ja nichts. Und wenn ich jetzt Kritik und Zielvereinbarung versus Vorgabegespräch habe, ist es ja eine Vorgabe, die ist ja momentan noch nicht kritikfähig. Das kommt ja erst zum Schluss, wenn es nicht klappt. Und dann sage ich, du hast dein Ziel nicht erreicht, du gehst.
Ja.
Also ganz hart formuliert.
Mhm. Okay.
So.
Ja.
Amen.
Amen. Aber so können wir ja nicht aufhören für dieses Jahr.
Nein, du hast das
Ziel nicht erreicht, du gehst, ist ja jetzt scheiße für dieses Jahr, also als Ende.
Ich finde das ganz sympathisch, so fürs Jahresende, du gehst, das Jahr 2021 kann weg.
Ja,
du hast dein Ziel nicht erreicht, das 21, das ist ein missratenes Jahr, es war ein Jahr, was uns lahmgelegt hat, das kann wirklich in die Tonne. Und um dem Ganzen einen positiven Touch zu geben fürs nächste Jahr, geht es genauso bescheuert weiter wie dieses Jahr.
Ja, die 6 Jahre Pandemie werden im Nachhinein.
Ja.
Ne, man weiß es nicht. Also, ja, Christoph, was wünschst du dir denn fürs neue Jahr?
Viel Geld und wenig Arbeit.
Ja, das ist gut. Und sonst?
Wenig Arbeit und viel Geld. Mhm. Und sonst, ach, ich glaube, ich habe nicht so große Wünsche. Ich glaube, es soll so weitergehen, vielleicht. Also so einfach so thematisch für mich. Ich habe ja zum Leidwesen der Kollegen immer einen anderen Bericht pro Jahr, wo ich mich drum kümmere.
Ich habe gehört, du veröffentlichst nächstes Jahr dein erstes Buch.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wer das erzählt das die ganze ich Zeit. Super.
Ja, ja. Ich freue mich.
Ja, ich auch.
Kriege ich eins mit Widmung.
Du kriegst alle mit Widmung, weil wir alle aufkaufen müssen, weil sie keiner kaufen wird. Das wird das Problem
werden. Ja, finde ich super.
Ja, also ich muss nochmal zu meiner Ehrenrettung sagen, für die Kollegen da draußen an den Hörgeräten, ich bin seit 2 Jahren da drin und muss immer um Verlängerung betteln, weil ich ein schlechter Schreiber bin.
Ah, das wird einfach ein Burner.
Das wird kein Burner, das wird eine Katastrophe, glaube ich. Aber jetzt habe ich die Verpflichtung, die Selbstverpflichtung übrigens, ich habe mich committed, zu sagen, so jetzt tue ich das auch, weil da gehört Durchsetzungswille zu.
Ausdauer.
Und Ausdauer, die beiden Punkte.
Und wenn ich eins gelernt habe, in den letzten 9 Jahren mit dir zu arbeiten, ist, was
Ausdauer. Hast du nicht?
Ausdauer. Genau. So ist das nun mal im Leben.
Ja, korrekt.
Ansonsten, wir wünschen euch jetzt eine schöne, schöne Weihnachtszeit.
Ja.
Die jetzt noch, noch ein paar Tage dauert, bis dann am nächsten Freitag ein schönes Heiligabend hoffentlich ist im Kreise eurer Lieben, in dem Rahmen, wie es denn überhaupt dann geht.
Ja.
Und dann kommt ihr mir alle mal gesund und munter und halbwegs fröhlich in ein hoffentlich, was die pandemische Lage angeht, besseres Jahr 2022. Allein es fehlt der Glaube, aber vielleicht wird es ja dann irgendwann ein bisschen besser. Wir werden mehr lernen, damit umgehen zu können und mehr damit zu leben. Das wird Teil unseres Lebens wahrscheinlich.
Ja, also es ist ein Bestandteil des Lebens und ich sage auch zu meinen Kunden immer, das klingt echt zynisch, aber ich bin froh, dass ich das mitmachen darf. Ich bin in einer Zeit sozialisiert, die ist so langweilig gewesen. Also da bist du um 10 schon tot über den Zaun hängst du da, weil da nichts war. Und mittlerweile, jetzt ist es ja so, das vielleicht abschließend zu sagen, die Pandemie hat ja nur diesen Erfolg, weil wir schnell kommunizieren können. Das heißt, die Informationen werden ja mit einer rasenden Lichtgeschwindigkeit verbreitet. Also wenn jetzt schon in Wuhan wieder ein Hühnchen gekillt wird, weil es ein Virus hat, haben wir es in 10 Minuten um den Ticker. Das ist ja der Unterschied dazu, die beschleunigte Welt. Und ich kenne auch die Entschleunigten, wie die ist in der Beschleunigten. Und ich würde mich freuen, dass wir 2022 wieder uns etwas entschleunigen. Das wäre mein Wunsch an alle.
Okay. Das war doch ein schönes Schlusswort. Euch allen da draußen, wie gesagt, eine frohe Weihnachtszeit noch, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns im neuen Jahr mit Podcast Nummer 15.
Ja. Yeah.
Und dem großen, das ist ja vollkommen Blödsinn, 15 ist ja heute. Ha! Mit Podcast
richtig.
Nummer 16.
Ach, steht hier nicht das drauf.
Das ist aber schön, wenn man auch Menschen berät über Zahlen und einfach nicht zählen kann.
Ja, das ist schlimm.
Podcast Nummer 16 heißt dann Ausdauer. Christoph, ich wünsche dir auch alles Gute. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis dann.
Wie, kann ich frei bis dahin?
Werden wir sehen. Bis dann.
Okay, bis dann. Ciao. Ach so, das Wetter.